Das hatte ich schon lang vor. Was ich heute mache. Also nicht jetzt predigen, sondern mir Gedanken machen über genau diesen Vers. Weil er uns dieses Jahr gegeben wurde. Prüfet alles, das Gute behaltet. Also ich fand den so gut. Ich fand den Vers von letztem Jahr nicht so gut. Also der war gut, natürlich. Alles, was ihr tut, geschieht in der Liebe. Ja, aber ich fand den dieses Jahr so knackig, so richtig kantig. Ja, ich hatte richtig Lust drauf. Und dann war mir bewusst, auch, dass der Vers, der ist so, wie soll ich sagen, so passend. Also ich finde, also wenn ich nur kurz überlege, was uns geschieht, wie oft ich schauen muss, wie viele falsche Mails ich bekomme, wie viele falsche Nachrichten wir bekommen, was wir alles einfach hören, von dem wir überlegen müssen, stimmt es oder stimmt es nicht. Wir leben schon in einer Zeit, wo wir mit falschen Fakten, falschen Informationen und alles, also wir müssen das alles filtrieren. Und dann schaust du mal in der Vergangenheit, wie die Herrscher damals geherrscht haben. Und dann stellst du fest, dass die Assyrer auch Propaganda betrieben haben, das alles, das hat es immer gegeben. Das heißt, falsche Nachrichten, das kommt geballt auf uns zu, falsche Sachen, die wir prüfen müssen, kommt geballt auf uns zu, aber es hat es immer gegeben. Wie heißt es in der Bibel, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch da stimmt es. Allerdings, das ist unsere Zeit und wir leben nicht in der Vergangenheit, wie es früher war, wir leben heute und wir haben heute den Eindruck schon, dass es geballt auf uns zukommt. Der Vers, das ist die Jahreslosung. Und dann haben wir die Vorstellung, derjenige, der genau diesen Vers aus irgendeiner Kugel, wo ganz viele Verse drin sind, herausgezogen hat, der gar nicht so entsteht. Die Jahreslosung, die entsteht so, dass Gruppen von Christen zusammenkommen, in kleine Gruppe, in größere Gruppe, die Tage, mehrere Wochen, über eine längere Zeit hinweg, machen Vorschläge, überlegen sich, beraten sich und dann am Ende entsteht genau das, was entsteht. Das heißt, der Vers, der ist durchgekaut worden. Von Christen, von Gruppen, von Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, was könnte 2025 passen? Und dann steht der Vers da und wir sagen, ja, der passt schon gut. Und wenn du gedacht hattest, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, die Jahreslosung, das ist so richtig, richtig Reden Gottes. Richtig da unabhängig von den Menschen. Die Hand von Mensch wird geleitet von Gott und dann zieht er einen Vers und das ist Reden Gottes. Dann möchte ich dir sagen, und dann bist du vielleicht enttäuscht, weil du denkst, wenn es so nicht entsteht, dass Menschen schon wieder dazwischen pushen. Ist das wirklich Reden Gottes? Ja, bleib sitzen, bleib nicht enttäuscht, lass dich überraschen. Es geht heute tatsächlich um das Reden Gottes. Es geht heute tatsächlich darum, dass Gott uns leiten will durch sein Wort. Genau mit dem Vers, prüfet alles und das Gute behaltet. Ich werde den Vers in zwei Etappen behandeln. Wir reden erstmal über das Gute und dann über das Prüfen. Also in umgekehrter Reihenfolge. Das Gute. Hast du dir schon über das Gute Gedanken gemacht? Was ist es? In der Vorbereitung habe ich vor mir eine riesige Kugel gehabt, also gedanklich, von der ich sage, ich weiß nicht, wo ich es packen soll. Egal, wo du es packst, du kannst es nicht greifen. Das Gute, das ist eine Größe, das ist eine ethische Größe, das ist eine gesellschaftliche Größe, das ist eine religiöse Größe. Das ist eine Größe, das Gute und das Böse, das Gute und das Schlechte, das ist das, was eigentlich unsere ganze Welt erklärt. Das ist auch eine Größe, von der du sagst, ja, das ist auch meine Erfahrung, das gibt es tatsächlich, das Gute und das Böse. Also da muss ich nicht anfangen, irgendwelche biblische Geschichte zu erklären, das ist einfach da. Nur kannst du das definieren, was es für dich ganz konkret ist, das Gute. Wir sind so viel wir sind heute Morgen, ich glaube, wenn ich jedem Einzelnen die Frage stelle, kriege ich genauso viele Antworten. Es ist schlecht greifbar. Das ist wie ein Berg und du sagst, in der Vorbereitung, ich habe meine Notizen geschaut und ich habe gedacht, ich habe mindestens 3 oder 4 Mal angefangen, ganz einfach, weil es zu viel war. zu vielfältig. Also man muss sich fokussieren. Das habe ich auch gemacht. Ein paar Ideen. Das Gute ist für den einen vielleicht gar nicht, kann man gar nicht ansprechen. Weil der Mensch ist nicht gut. Wie soll er über das Gut reden? Das wäre der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, für den einen ist das Gute zu gut, dass man darüber das Gut reden kann. Für den anderen ist es vielleicht so, dass er sagt, aber auch wenn es nicht zu schlecht ist, ist es auch gut. So, die schwäbische Variante. Für den anderen ist es, das Gute ist, also wenn du in den sozialen Medien, in den sozialen Medien unterwegs bist, ich bin es nicht, ich habe mir sagen lassen, das ist das hier. Gefällt mir. Das Gute. Ist das Gute das, was nach meinem Empfinden gut ist? Ich lasse es stehen. Für einen anderen ist es so, das Gute ist das, was mich ans Ziel bringt. Also zielorientiertes Denken. Dass ich sage, wenn es mich weiterbringt in die Richtung, die ich da vor Augen habe, dann ist es gut. Ist es diese vielleicht pragmatische Sache, ist es gut? Ich lasse es auch stehen. Für viele von uns hat das Gute mit einem Kodex zu tun. Moral. Dass wir sagen, das Gute, das ist das, was dem entspricht. Es gibt das, was man tut, was man nicht tut, was man denkt, was man nicht denkt, wie man handelt oder auch nicht. Passend in einem Kodex, in Gebote, in Verhaltensmoral und ich sage, okay, das eine ist gut, das andere ist nicht gut. Auch das lasse ich stehen. Mir geht es heute Morgen nicht darum, irgendwas Neues zu bringen und dir vielleicht neue Gedanken, dass du deine Gedanken weglässt und dass du diese neue Gedanken annimmst. Mir geht es nur darum, dass du deine Gedanken, so wie du darüber nachdenkst, dass du das vielleicht unter einem größeren Himmel sehen kannst. Es geht bei Gott immer um Horizonterweiterung. Es geht immer darum, dass du nicht auf deinen Bereich bleibst, sondern dass du praktisch weiter denken kannst, weil Gott denkt wesentlich größer, als du dir vorstellen kannst. Also es geht um Horizonterweiterung und wir fangen dann da, wo auch Paulus uns das Wort gibt, nämlich in der Gemeinde. Es geht bei dem Guten, so wie es Paulus sagt, in der Gemeinde, das hat natürlich mit der Gemeinde, hat natürlich mit Gott zu tun. Also das Gute hat mit Gott zu tun. Das hätten wir schon von Anfang an gesagt, bin ich sicher. Also wenn wir hier in der Gemeinde Gottesdienst feiern, dann sagen wir, gut, das ist natürlich Gott. Es gibt eine gute Grundlage dafür. Ein Mann geht zu Jesus und spricht ihn an als guter Lehrer. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, und das ist Gott. Damit wird ganz klar gesagt, wenn ich mit dem Guten zu tun habe, habe ich mit Gott zu tun. Wir können das sagen, weil wir im Neuen Testament gegründet sind, weil wir Jesus kennen. Wenn wir mit dem Guten zu tun haben, haben wir mit Jesus zu tun. Immer. Aber das Problem wird nicht kleiner. Die große Kugel, die da vor mir stand, als es um das Gute geht, wird nicht kleiner, wenn ich gut mit Jesus übersetze. Das wird noch größer. Das kann ich noch schlechter packen. Das ist, wie wird das praktisch? Wie packe ich das an? Heißt es, dass das Gute nur da ist in der Gemeinde? Also wenn ich gut mit Jesus verbinde, gut mit Gott, heißt es, dass ich das Gute nur da finde, wo die Christen sich treffen? Das heißt, das Gute ist nicht mehr in der Welt, draußen, außerhalb von der Kirche, sondern ist nur noch in der Gemeinde. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das so ist, weil dann würde das Gebet für die Wahl in 2 Wochen in Deutschland keinen Sinn machen. Also das Gute ist auch in der Welt zu finden, definitiv. Also in der Welt außerhalb von der Kirche. Das heißt, mit dem Guten haben wir schon was sehr Großes, wenn wir von Gott sprechen. Moment. Und dann ist es auch nicht meine Erfahrung, dass das Gute nur in der Gemeinde ist, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich auch ganz viel Gutes außerhalb erfahren. Also in Situationen oder mit Menschen, die einfach mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Das ist meine, das ist auch deine Erfahrung. Was ist das Gute? Wir fangen ganz von Anfang an. Wir steigen ein in der Bibel ganz am Anfang. Und am Anfang steht nicht der Sündenfall. Am Anfang steht Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der alles geschaffen hat. Und von über das alles sagt er, das ist gut. Das ist gut und sagt sogar, das ist sehr gut. Da fängt es an. Gott schafft was. Die Schöpfung, alles was geschaffen wurde, das Natürliche, das ist gut. Das, was Gott geschaffen hat, das ist gut. Da geht es auch nicht um Gebote, da geht es auch nicht um Moral, wenn er sagt, dass es gut ist. Das geht darum, dass er sagt, das ist das Leben. Dann würde ich jetzt einen Schritt weiter und sagen, alles, was dieses Leben fördert, ist gut. So würde ich definieren. So würde ich sagen, dass alles, was das Leben fördert, was Gott geschaffen hat, das ist gut. Bei einem sagt Gott, das ist nicht gut. Als der Mensch geschaffen wurde und allein war, da sagt er, das ist nicht gut. Auch da geht es nicht um Moral. Es geht nicht darum, dass der Mensch das nicht darf. Es geht darum, dass es ihm nicht gut tut. Das heißt, wenn der Mensch allein ist, läuft er Gefahr, dass er sich nicht entwickeln kann, dass das Leben sich nicht entwickelt, dass das Leben nicht gefördert wird. Das ist nicht gut, dass er allein ist. Der Mensch ist für die Gemeinschaft geschaffen. Deswegen, wenn der Mensch allein ist, ist nicht gut. Gut ist das, was das Leben fördert. Gut ist das, was das Leben hilft, das Leben weiterentwickelt und fördert. Wir schreiten weiter in der Bibel, große Sprünge. Ich nehme ganz willkürlich Bibel aus der Bibel, ich darf das. Micha 6, Vers 8. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe oder Güte üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist auch da. Es geht auch da um Lebensförderung. Und zwar Leben mit den Menschen, Leben unter den Menschen, Leben mit Gott, Leben unter Gottes Aufsicht. Das geht um Förderung des Lebens. Ich übersetze das so neutestamentlich. Das heißt, es ist dir gesagt, was gut ist. Ich sage, an Jesus festhalten, Liebe üben und bekennen, dass du von ihm abhängig bist. Das würde ich sagen. Aus Micha 6 übersetzt im Neuen Testament, das würde ich so deuten. Kannst du deine Deutung daran produzieren? Aber ich schreite da auch weiter und sage eine bessere, also ich so auch ein paar Verse, wo ich sage, was sagt Jesus zum Thema Leben? Und Jesus wird gefragt, wenn es um das Wort halten geht, er sagt, was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, dein Nächster wie dich selbst. Ich mag Jesus, weil er ganz kantig und knackig ist. Er sagt einfach so, wie es ist. Und dann haben wir wieder diese Idee vom Lebensförderung. Es heißt, liebe Gott, also das Leben mit Gott und das Leben mit dem Nächsten, also mit den Menschen. Liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächster wie dich selbst. Und da auch noch schreite ich auch weiter und ich schaue bei Paulus. Und bei Paulus kann ich auch einiges zitieren, von dem er sagt, also worauf wir uns konzentrieren, weil es gut ist. Ich habe ganz willkürlich was rausgenommen. Und da heißt es, 1. Korinther 13, es geht um die Liebe. Und da heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Alles, was das alles fördert, ist gut. Das Leben, was Gott geschaffen hat. Dann die Hoffnung, die Liebe, der Glauben, das Leben zusammen, das natürliche und das geistliche Leben. Das Zusammenleben, das alles ist gut. Das gebe ich so als gut. Das definiere ich als gut. Das verstehe ich als gut. Und daran sollen wir uns halten. Und wenn ich überlege, wenn ich das mit dem, was ich alles vorher gesagt habe, wie verstehst du gut? Da würde ich einfach genau dieses Prinzip anwenden und sagen, ist es gut? Dann würde ich sagen, naja, weil es nach deinem Geschmack geht, ist schon mal erstmal nicht schlecht. Das Einzige, was du prüfen musst, fördert es das Leben, dein geistliches Leben. Ist es gut für dich? Manchmal hat man, also es gab eine Bewegung im Glauben, das war wichtig, dass der Glaube schmerzt. Also wenn es dir gefallen hat, dann musst du überlegen, ist das wirklich von Gott und so. Also du kannst, ja, man kann sich das heutzutage nicht mehr vorstellen. Heute gehen wir eher in die andere Richtung, ja. Heute gehen wir eher in die Richtung, dass, Hauptsache es gefällt mir. Ja, das ist einfach so, ja. Also dank Social Medien sagt man einfach, ja, das ist gut, das gefällt mir, ist gut. Vor 100 Jahren hat man in christlichen Kreisen gedacht, ja, das Leben ist schon schwer. Also das ist so, wenn du ganz Gefallen dran hast, dann musst du schon die Frage stellen, ob du wirklich bei Gott bist. Also dass es mir gefällt, ist erstmal neutral, ich muss es prüfen. Fördert das mein Leben, fördert das Leben von anderen, fördert es mein Zusammenleben mit anderen. Und zwar, ich trenne nicht zwischen geistliches Leben, was ich mit Gott habe, oder natürliches Leben, so nenne ich das einfach, wie ich mit anderen Menschen lebe. Also, du kannst sagen, das, was ich erlebe, das gefällt mir, das ist gut. Du musst prüfen, ist das wirklich so? Langfristig tut es mir wirklich gut. Zielstrebigkeit. Das einer definiert, das definiert gut, indem er sagt, das hilft mir weiter auf meinen Weg, auf meinen Plan. Auch da würde ich sagen, ja, warum nicht? Also ans Ziel zu kommen, das ist schon was Wichtiges. Es ist nur so, wenn ich dabei einfach einiges auf die Seite schieben muss. Also ich sage mal so, mit meinen Worten, wenn ich über Leiche gehe, dann funktioniert es ja gar nicht mehr. Ja? Also du verstehst mich. Ich kann praktisch meine Ziele haben und ich kann das gut heißen, was mir dabei hilft. Aber es steht niemand nur unter diesem Prinzip. Das, was ich da erlebe, das, was ich mache, fördert das Leben. Mein Leben, das Leben der anderen und das Leben miteinander. Hoffnung, Glaube, Liebe. Und dann die Moral. Die Moral, die wir alle haben, die wir alle unterschiedlich vielleicht ein bisschen haben. Die Frage ist, die Moral ist grundsätzlich gut, aber fördert das Leben? Ist das einfach eine Förderung des Lebens? Moral kann unheimlich einkerkern. Moral ist eigentlich nicht, das ist nicht mit Glauben gleichzusetzen. Ich sage mal so, nur mit den 10 Geboten förderst du das Leben nicht. Da gibt es in der Bibel ganz andere Texte. Teil mit dem Hungrigen dein Brot. Ich würde sagen, das ist ein Vers, um Leben zu fördern. Das ist nicht in den 10 Geboten. Nur mit dem 10 Gebot habe ich nur was Regulatives. Aber Leben fördern, da verstehe ich mehr. Da verstehe ich mehr. Deswegen, die Moral ist wichtig. Die Moral brauchen wir für das Zusammenleben. Vorausgesetzt, es wird nicht um Gefangenschaft. Ich sage mal was anderes auch. Also andersrum. Lügen ist nicht gerade eine Tugend in der Bibel. Auch unter uns, würde ich sagen. Du sollst nicht lügen, gehört nicht zu den 10 Geboten. Du sollst kein falsches Zeugnis über deinen Nächsten geben. Das ist was anderes. Da merkst du, das Zusammenleben von den Menschen, darum geht's, hängt zusammen. Dass ich sage, okay, es geht immer um das Verhältnis mit dem anderen. Das heißt, also grundsätzlich würde man sagen, Lügen, soll man nicht fördern. Und trotzdem, jeder, der im Dritten Reich gelogen hat, weil er Leute versteckt hat, ist ein Held. Der Kontext muss stimmen. Du weißt, wie ich meine. Der Kontext muss stimmen. Es geht am Ende nicht, dass ich bestimmte Sachen gehalten habe. Es geht am Ende, dass ich genau diese Prinzipien vom Guten respektiert habe. Fördert das Leben? Fördert das mein Leben? Mein natürliches Leben? Mein geistliches Leben, das Leben der anderen und das Leben zusammen. Alles, was das fördert, ist gut. In Bezug auf das, was ich alles zitiert habe, in Bezug auf Gott, auf die Hoffnung, auf den Glauben, auf die Liebe. Boah, jetzt haben wir eine Definition von Guten. Wir haben keine Definition von Guten. Da kannst du das fühlen mit deinen Begriffen, mit dem, was dir wichtig ist. Mir geht es nur darum, dass du dir Gedanken drüber machst. Weil das ist nämlich das Ziel, dass wir das Gute entdecken. Dass wir das Gute entdecken. Also kann jeder auf eine Forschungsreise gehen. Wo sollen wir diese Prinzipien anwenden? Wo gelten sie? Paulus sagt überall, prüfet alles. Das heißt, das Erste, wo der Vers herkommt, natürlich im 1. Thessaloniker Brief, da redet natürlich Paulus an die Gemeinde. Da geht es um prophetische Reden. Da geht es darum, dass du das prüfst. Ist das, was da gesagt wird, ist es was für mich, ist es für andere, gilt es? Ist es wahr, ist es nicht wahr oder ist es wichtig oder nicht wichtig? Ich erweitere das auf die Predigt. Oder das, was ich sage, musst du prüfen. Ich erweitere das auf alles, was überhaupt im christlichen Bereich passiert. Dass man das prüft. Also alles soll mir das anwenden, alles, was ich tue. In dem Brief geht es um prophetische Rede, aber in dem Vers, im ganzen Brief von Thessalonika, im ganzen 1. Thessalonika Brief geht es um die Wiederkunft Christi. Zentral. Ganz wichtiges Thema. Es ist manchmal ein ganz wichtiges Thema bei uns auch und manchmal auch nicht. Es ist so wählenartig. Ja, denn wie die Welt aussieht, dann wird man daran erinnert oder auch nicht. Es gibt bestimmte Leute, die sich darauf fokussiert haben. Es gibt aber andere biblische Themen, die einfach wichtig sind für andere. Ich weiß nicht, wo du überall bist, unterwegs bist, wenn du Fernseh schaust oder Podcast oder was, wie du deinen Glauben fütterst. Ich kann nur fragen, ist das, was du hörst, eine Förderung des Lebens? Ist es, förderst das dein Glauben? Oder wird es zu spitz und so komisch, dass du auf einmal eine ganz komische Spalten hast und du sonderst dich irgendwie gedanklich ab? Ich habe Leute kennengelernt, die haben sich so hineinmanövriert in so komische Bewegungen, die einfach so verlockend sind. Das gibt immer den Eindruck von etwas Besonderes, ja, besonderes Wissen, besonderes. Und dann haben sie so manövriert, dass sie einfach nur noch für sich waren. Am Ende steht er allein mit seiner Familie in seiner Wohnung verbarrikadiert, die Polizei muss ihn holen. Echte Geschichte, kein Spaß. Also die Gefahr besteht einfach, dass man sich total auf bestimmte Sachen fokussiert und sich einnehmen lässt und man merkt es gar nicht, wie man praktisch auf einmal von dem wahren Leben getrennt wird. Ich sage nur einfach so, das liegt nicht so lange weit hinter uns. Das Thema Impfen hat manch einer total in Abseits katapultiert, auch in christliche Kreise. Und da denke ich, warum? Weil man das nicht geprüft hat. Weil man das nicht geprüft hat. Bis heute kenne ich Leute, die einfach Probleme damit haben, was ich nicht kapieren kann, aber man hat nicht geprüft, hilft es mir? Ist es für mein Glaubensleben gut? Prüf es. Das musst du prüfen. Aber ich behaupte, das gilt nicht nur um diese geistlichen Dinge. Also der Vers finde ich deshalb gut, weil du das wirklich überall anwenden kannst. Es geht zum Beispiel um deine Haltung. Es geht um deine Haltung in der Familie oder ich sage mal so am Arbeitsplatz. Man kann den Kollegen so begegnen, dass du ganz genau weißt, mit dem wir schon nie Gemeinschaft haben. Ja, ich kenne deinen Kollegen nicht. Ja, ich könnte dir ein paar Beispiele geben von meinen Kollegen, von dem ich sage, ja, will ich auch nicht. Ja. Aber du verstehst, was ich meine. Man kann praktisch, das Ziel Gottes ist tatsächlich Zusammenleben. Und als Christ haben wir nicht die Aufgabe, überall anzustoßen, grundsätzlich. Verstehst du? Mit unserer Meinung stoßen wir schon an, das stimmt schon. Aber manchmal ist man einfach komisch. Und dann will mit uns keiner was anfangen. Oder du hast was gehört, du hast eine Bemerkung von den Kindern, von den Eltern, von den Nachbarn, von den Schwager, keine Ahnung was. Und dann sagst du, das verzeihe ich ihm nie. Dann gehst du das Risiko ein, dass da Liebesgemeinschaft kaputt geht. Du hast verstanden, es geht um Vergeben. Prüfet, ob das nicht gut wäre, dass man wieder zusammenleben kann. Gottes Ziel, genau in der Situation. Das Gute suchen. In dem Zusammenhang, wenn es ums Prüfen geht und wenn es ums das Gute behalten, muss ich meinen Schwiegervater zitieren. Meine Schwiegereltern waren weise Leute. Die leben nicht mehr. Und von meinem Schwiegervater habe ich einen Satz behalten, unter anderem. Interessanterweise, meine Frau Karin genauso, wir haben es angesprochen, das war genau der Satz, wo es heißt, im Zusammenhang prüfet alles, das Gute behaltet, von dem anderen ist nicht die Rede. Wir schimpfen gern. Du nicht? Oder doch? Oder nur ich? Wir sind sehr fokussiert auf das, was nicht stimmt. Stimmt es? Es gibt nirgendwo so viele schlechte Nachrichten wie bei den Nachrichten. Es verkauft sich am besten. Und man fokussiert sich ganz schnell auf das, was schlecht ist. Ein Vers weiter sagt Paulus, meide das Böse in jedem Gestalt. Also muss ich das Böse auch erkennen. Ich kann das nicht verschweigen. Muss ich nicht, darf ich nicht. Ganz klar. Und trotzdem müssen wir ehrlich mit uns selbst sein und sagen, oh, ich habe gar nicht das Gute gesucht. Ich habe mich auf das Schlechte konzentriert. Das hat mich so, ich habe mich darauf fokussiert. Das hat mich irgendwie hingezogen. Ich behaupte einfach, wenn die Bahn mal pünktlich ist oder wird, also wer mit der Bahn fährt, der muss natürlich starken Glaube haben. Aber angenommen, es kommt soweit, bin ich mir nicht sicher, ob diese Nachricht in den Nachrichten kommt. Wahrscheinlich nicht. Ganz einfach, weil es nicht so markant ist. Es ist uninteressant. Das andere ist wesentlich interessanter. Warum ist das so? Ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Wenn ein Baum fällt, das hört jeder. Und zwar weit. Und wenn du Mitte im Frühling, Mitte im Wald bist, wirst du kein einziges Blatt wachsen hören. Und die wachsen alle. Können wir uns auf das Gute konzentrieren? Das Gute suchen, ganz gezielt. Dass wir ganz gezielt auf das Gute uns fokussieren, für uns und für die andere. Das Gute ist manchmal so still und das Böse ist manchmal so laut, dass wir einfach das Gute einfach wegsehen, übersehen, weil das Böse so laut ist. Paulus fordert uns auf, genau das Gegenteil zu tun. Er fordert uns auf, das Gute zu suchen und an dem festzuhalten. Also das Gute festhalten. Und jetzt geht es ums Prüfen. In der ganzen Bibel wird geprüft. In der ganzen Bibel wird der Mensch geprüft. Gott prüft den Menschen. Aber es stehen manche Stellen, an manche Stellen, wo der Mensch zu prüfen hat. 1. Johannes 4, Vers 1 prüft die Geister. 2. Korinther 13 prüft euch selbst. Römer 12, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Der Mensch ist aufgefordert zu prüfen. Und hier sagt Paulus in unserem Vers, prüft alles und das Gute behalten. Wir sind aufgefordert zu prüfen, damit wir das Gute erkennen und behalten. Mit dem Prüfen meint nicht Paulus irgendetwas grundsätzlich Misstrauisches. Das ist bei uns so, wenn er sagt, ja, prüf mal, ob es richtig ist, dann haben wir schon eigentlich schon das Böse im Blick. Man denkt, man könnte veräppelt werden, ja. Also beim Prüfen, wenn wir untereinander sagen, prüf mal, dann haben wir schon Bedenken. Das heißt, wir fokussieren schon allein beim Prüfen schon auf das Böse. Wir suchen schon das Haar in der Suppe. Ich glaube, beim Paulus nicht. Beim Paulus meint es ganz einfach, prüfe mal, was es wiegt. Ist es wichtig oder nicht wichtig? Ist es mehr so oder mehr so? Ist es was für dich oder auch nicht? Einfach prüfen, wiegen. Wie viel wiegt es? Entspricht es das Evangelium, dem Evangelium oder Gottes Art? Ist es was wert? Zu dem Vers, prüfet alles, möchte ich vier Sachen sagen. Das erste ist, du bist gemeint. Es steht nicht, der Pastor prüft und sortiert, was für dich gut ist. Da ist Sven aber ganz zufrieden, weil den Schuh muss er sich nicht anziehen. Wenn hier jemand da vorne redet, dann ist natürlich schon von ihm selbst und von anderen schon geprüft worden. Also wie gesagt, dieses grundsätzliche Misstrauen hat keinen Platz hier. Aber trotzdem, das Prüfen, das liegt bei dir. Allerdings steht, du bist angesprochen, allerdings steht nicht prüfe, es steht prüft. Das ist Plural. Du bist nicht allein. Das geschieht in der Gemeinschaft. Das heißt, beim Prüfvorgang sind immer mehrere dabei. Aber du bist auch mit dabei. Team, wie heißt das? Team toll, ein anderer macht's. Das gilt da nicht. Du kannst das nicht delegieren. Das ist deine Aufgabe zu prüfen. Zweiter Punkt. Wir sind Träger des Heiligen Geistes. Christen sind Träger des Heiligen Geistes. Paulus spricht in der Gemeinde von dem, was in der Gemeinde passiert unter Geschwistern. Er geht davon aus, dass das, was passiert, nicht alles immer hundertprozentig ist. Also nur weil Jesus Stempel drauf hat, muss man trotzdem prüfen. Das ist einfach so, ja. Wie gesagt, nicht misstrauisch prüfen, einfach nur prüfen. Ist das einfach wahr oder ist das was für mich? Es gibt Lehren und falsche Lehren, Verführungen, es gibt Sachen, die einfach einen ablenken und so weiter. Es gibt das alles bis heute, es hat immer gegeben und bis heute gibt es sowas. Und deswegen ist eine Prüfung auf Grundlage der Bibel mit Menschen, die eine besondere Gabe dazu haben, wichtig. Christliche Glaube gründet auf die Vermittlung des Heiligen Geistes. Deshalb, wir leben in Beziehung zu Gott und nicht im Gesetz. Deshalb ist nicht die Bibel das Wort Gottes. Sitzen bleiben? Sondern das Wort Gottes, das ist die Vermittlung der Bibel durch den Heiligen Geist. Das heißt, du kannst kurz überlegen, wenn du nicht Amen gesagt hast, kannst du kurz überlegen, du sollst prüfen, ob das stimmt. Du darfst prüfen natürlich. Jesus hat kein Buch geschrieben. Er hat kein Buch in Auftrag gegeben. Das Evangelium geschieht immer durch Zeugnisse. Darum geht es. Bis heute. Es geht um Zeugen. Es geht darum, dass Menschen was erlebt haben, was ergriffen wurden, erfüllt wurden von dem Glauben, von diesem Geist Gottes und dass sie das weitertragen. Irgendwann haben diese Zeuge das niedergeschrieben und dann kam ein Buch dabei und das war die Bibel. Aber zentral für uns ist nicht die Bibel, sondern Jesus. Allerdings kennen wir Jesus nur durch die Bibel. Diese Reihenfolge. Im Koran ist es anders, im Islam ist es anders. Im Islam ist der Koran einfach das Heilige und Mohammed ist nur der Vermittler. Also wir können Bibel und Koran nicht vergleichen. Das stimmt einfach nicht, sondern wir glauben an Jesus auf Grundlage der Bibel. Das heißt, wie prüfe ich, ob das, was ich erlebe, was ich höre, ob es einfach Jesus gemäß ist? Natürlich anhand der Bibel, durch die Vermittlung des Heiligen Geistes. Deswegen heißt es, wir sind Träger des Heiligen Geistes. Es steht die Frage, wie mache ich das? Und das geschieht in der Gemeinschaft, das haben wir gehabt. Wir prüfen zusammen, wir treffen uns zusammen. Das war immer das erste Anliegen der Christen, dass sie zusammengekommen sind. Dass sie an einem Wort sich gerieben haben vielleicht manchmal, dass sie darüber diskutiert haben. Dass sie praktisch geschaut haben, weil sie zusammen einfach, weil jeder den Heiligen Geist trägt. Das geschieht in der Gemeinschaft, in der Zusammenkunft von Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen und mit Jesus leben und die Bibel lesen. Und da wirkt Gott. Da wirkt Gott. Dritter Punkt. Paulus traut uns das zu. Kann ich das prüfen? Ich habe von jemandem gehört am Anfang des Jahres, der zu seinem Pfarrer gesagt hat, bloß nicht darüber predige, über die Jahreslosung, ist mir zu anstrengend. Das Prüfen, das ist mir zu anstrengend. Traue ich mir das zu, das zu prüfen? Im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 5, Vers 14, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. geübte Sinne, die Fähigkeit, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Weißt du, nach was es klingt? Nach Mündigkeit. Erwachsensein steht sogar im Vers drin. Nach Mündigkeit. Das heißt, Erwachsensein. In allen Bereichen deines Lebens sollst du zu einem mündigen Menschen heranwachsen. Im Glauben auch. Im Glauben auch. Und im Glauben auch, mit dem Ruf prüfet, mutet uns Paulus Mündigkeit zu. Wir sollen aus den geistlichen Kinderschuhen heraus in die Mündigkeit hinein eigene Schritte tun. Unsere Leben auch, das geistliche Leben, selbstverantwortlich leben. Aber nicht verwechseln. Selbstverantwortlich. Das heißt nicht unabhängig. Selbstverantwortlich. Das heißt, du bist für dich verantwortlich in der Gemeinschaft. Immer. Weil Gott das so vorgesehen hat. Weil Gott nicht dir den Heiligen Geist gegeben hat, sondern jeder Einzelne in der Gemeinde. In der Gemeinschaft hat hier den Geist. Und deswegen, du darfst einer sein, der mündig ist und den Willen Gottes prüft mit anderen zusammen. Wo bekomme ich die Kompetenz dafür? Also, wenn ich Schmuck habe, aus einer Erbschaft oder was auch immer, ich würde es nicht bewerten lassen von einem Bauingenieur. Da würde ich schon zum Goldschmied gehen, ja? Weil er gewisse Kompetenz nachweisen kann, weil er sich auskennt einfach. Und darum geht es natürlich, du kannst nur prüfen, wenn du dich auskennst. Das heißt, du musst in irgendetwas hineinwachsen. Wir brauchen gewisse Kompetenz, gewisses Wissen. Selbstverständlich. Und selbstverständlich geht es ja auch um Bibelwissen. Wir haben es gehört. Du musst mit Jesus leben, heißt in der Bibel zu Hause sein. Es geht um Bibelwissen. Aber mit dem Wort Bibelwissen ist eigentlich nicht ganz korrekt. Denn es geht nicht um Wissen über die Bibel, sondern es geht um Gesinnung. Alle Aposteln sprechen von der Gesinnung. Wir sollen die Gesinnung Christi gewinnen. Die Gesinnung Christi heißt, irgendwann denke ich wie er. Ich kann praktisch die Sache sehen, so wie er. Ist natürlich der Vergleich ein bisschen schwer. Ich kann nicht denken wie Gott. Also der Grenze ist trotzdem da zwischen Mensch und Gott. Ja, du verstehst mich. Aber du weißt, in welche Richtung es geht. Das heißt, ich darf hinter der Buchstabe, was ich lese, den Geist Christi erkennen. Und erkennen, wo führt er mich dann? Das ist wesentlich mehr. Du merkst schon, das ist schon anstrengend. Also das ist schon anspruchsvoll. Es war mir deshalb wichtig, am Anfang der Predigt zu betonen, dass wir nicht nur vom Geistlichen sprechen, sondern auch vom Natürlichen. Das heißt, wenn Gott sagt, dass es gut ist, es von seiner Schöpfung, dass das Natürliche zu dem auch dazu gehört, du wirst nicht trennen können in deinem Leben. Du wirst nicht trennen können zwischen das, was du mit Gott machst und das, was du ganz normal in deinem Alltag machst. Gott trennt es auch nicht. Er sieht dich ganz. Also es gibt nicht zwei Personen an deiner Stelle. Der eine, manch einer wünscht sich das vielleicht. Ja, das war das Problem von den Pharisäern, dass sie gesagt haben, naja, in der Synagoge ist das so und im Alltag, in meinem Geschäft, Alltagsgeschäft, aber anders. Ja, und das hat Gott natürlich immer angekreidet. Das war nie gut. Deswegen, wir leben nicht in zwei verschiedene Welten, wir leben in eine Welt. Es ist immer, und wenn du Christ bist, wenn du Jesus gehörst, hast du immer mit Gott zu tun, egal wo du bist. Egal wo du bist. Deswegen ist dein Alltagsleben auch ein Teil von deinem Wachstum. Manchmal trennen wir das in unserem Kopf. Wir denken, nur da, wo ich mein Alltag ganz bewusst Gott unterstellt habe, dann ist Gott wirksam. Ja, du hast ein ganz kleines Bild von deinem Gott. Weil wenn du ihn nicht siehst und nicht an ihn denkst, er denkt aber an dich. Das heißt, dein ganzes Leben ist Übungsfeld. Das ist Übungsfeld, damit du genau darin trainiert wirst, um zu wachsen. Du bist ein Träger des Geistes. Jede Erfahrung in deinem Leben hat damit zu tun, dass du von Gott trainiert wirst, ob du das bewusst machst oder auch nicht. Und deswegen kannst du nicht ein bisschen mit gespaltener Persönlichkeit laufen und sagen, es gibt das, was ich in der Kirche mache und das, was ich am Arbeitsplatz mache. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Ja? Das ist alles Erfahrung für dein Leben. alles Erfahrung für dein Leben. Das hilft dir alles in Bezug auf dein Leben zu Gott, mit Gott. Und genau diese Lebenserfahrung gebraucht Gott, um dich wachsen zu lassen. Er lässt dich wachsen in diese Erfahrung, in den Guten wie in den Schlechten. Mit den Schlechten haben wir meistens schnelleres Wachstum. Ja? In dem Schlechten stellt man sich eher in Frage. Aber das geht darum, dass du einfach darin geübt wirst, im Umgang mit Menschen, im Umgang mit bestimmten Situationen. Und dass du darin einfach ein geschärftes Sinn bekommst und die Gesinnung Christi gewinnst. Das gehört zum Wachsen dazu. Wenn ich das alles gesagt habe, als ich am Ende da angekommen bin und gedacht habe, es gibt das Gute, was ich da rausnehmen soll und suchen soll, und es gibt die Tatsache, dass ich prüfen soll und kann und ich werde trainiert, und dann diese Aufforderung von Paulus, tatsächlich auch teilweise mich selbst zu prüfen und also eigenverantwortlich zu leben, dann bin ich auf ein Wort gestoßen. Ein Wort hat für mich genau das zusammengefasst. Prüft alles, das Gute haltet fest. Durch das Wort Weisheit. Prüfen allein ist nicht Weisheit. Prüfen allein kann zu Besserwisserei führen. Das Gute behalten, auf das Gut ausgerichtet sein, auch das ist nicht Weisheit. Manchmal ist es nur Zwecksoptimismus. Alles zu prüfen und über das Schlechte zu schimpfen, das ist erst recht keine Weisheit, das kann jeder. Aber das Gute, also aber prüfen und das Gute für sich zu behalten und danach zu handeln, das ist Weisheit. Ich denke, dass das ein Hauptziel Gottes mit dir und mit mir ist. Und ich denke so, weil sonst hätte er nicht gesagt, er nimmt in dir Wohnung durch seinen Heiligen Geist. Also das heißt, er will in dir wachsen. Er will dich von innen führen. Und wenn ich Paulus richtig verstehe, es führt sogar zur Selbstleitung. Das heißt, du wirst angeheißen, darin zu wachsen, damit du dich selbst leiten kannst. Darum geht es. Wir verstehen Gottes Führung als ein Wort von oben, das was runterkommt, und das passiert manchmal. Ich glaube aber wesentlich, was das Ziel Gottes mit deinem, mit meinem Leben ist, ist, dass er sagt, ich bin in dir gegenwärtig und ich lasse dich in Weisheit wachsen, damit du dich selber führen kannst, damit du erkennst, worauf es ankommt, weil du geübte Sinne hast, weil du trainiert bist, weil du Erfahrung gesammelt hast. Weisheit. Gott gibt mir die Möglichkeit, mich selbst zu führen. Und dann haben wir vielleicht die Befürchtung zu sagen, ja, aber dann bin ich Gott unabhängig. Das glaube ich nicht. Der ist immer noch da mit seinem Geist. Und ich hatte dazu ein Bild, also eine Vorstellung. Ich bin im Bau tätig. Und manchmal muss ich auf Baustelle Termin wahrnehmen mit Handwerkern, die müssen was für mich messen. Manchmal was Kompliziertes. Eine Treppe in einem historischen Gebäude, alles krumm, kein eckrechter Winkel, einfach derjenige, der das messen muss, der muss wissen, wo es ankommt. Der erfahrene Handwerker, der kommt und weiß genau, worum es geht. Und er misst nicht alles, er misst das, genau das, was er wissen muss. Der unerfahrene Handwerker kommt und misst erstmal alles. Weil er nicht überblickt erstmal, worauf es ankommt. So verstehe ich Weisheit. Weisheit heißt, du hast einen breiten Blick und Erfahrung und du weißt genau, das könnte dazu führen, das könnte dazu führen. Da muss ich bei Gott kommen. Da muss ich in Frage. Dieses Maß muss ich nehmen. Ich weiß nicht, ob du dich zurechtfindest mit diesen Gedanken. Ob du sagst, also das möchte ich für mich haben. Ich möchte einfach für mich mein Leben so führen können, dass ich viele Erfahrungen sammle und dass ich merke, der Geist Gottes in mir kann mehr Raum nehmen, indem ich einfach wachse in Erfahrung und im Wissen und in Gesinnung. Das ist Weisheit. Salomo hat darum gebeten. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir. Dass wir so auch geleitet werden und leiten können. Andere leiten können, ja. Er hat deshalb seinen Geist in dir hineingelegt. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns für würdig gehalten hast, in uns zu wohnen durch deinen Geist. Das dürfen wir dürfen dich preisen und loben dafür, Herr, dass wir nie mehr allein sind, sondern dass du gegenwärtig bist in uns. Und dann wollen wir auch bitten, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben auch das wahrnehmen, deine Leitung, deine Führung, und dass wir auch wachsen. Wir danken dir für alle Erfahrungen, die wir machen dürfen, für die guten, aber auch für die anderen, die uns nicht gefallen. Wir wollen auch darin das erkennen, wo du redest, das Gute herauslesen und darin wachsen. Wir danken dir ganz besonders für alle Menschen heute Morgen, die einfach in Situationen stehen, von denen sie nicht wissen, ist es gut oder ist es nicht gut. Lass deine Weisheit einfach Platz einnehmen, dein Geist, und dass man es erkennen kann, wo das Gute ist, und dass wir uns an das Gute auch festhalten, dass wir auch für uns und für andere zum Lebensträger werden und Leben weitergeben, dass wir von dir Zeugnis geben, dass wir überall, wo wir sind, ein Licht sind, weil wir von dem Guten Zeugnis ablegen. Wir preisen deinen Namen dafür. Amen.